Hallo und herzlich willkommen zur Plattform hier bei Radio Free FM am heutigen Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Christian Hütter und ich habe heute zu Gast bei mir im Studio Sabine Fratzke, ihres Zeichens Mitglied im Programmrat von Radio Free FM. Wir quatschen heute allerdings nicht aus dem Nähkästchen, sondern über die Organisation Invisible Children und deren Videokampagne Kony 2012. Denn Ziel ist es, den Kriegsverbrecher und Anführer der paramilitärischen Gruppe Lord's Resistance Army, kurz LRA und zu Deutsch Widerstandsarmee des Herrn, zu fassen und wenn möglich hinter Gittern zu bekommen. Bevor wir darauf aber gleich näher eingehen, erstmal hallo Sabine.
Hallo Christian.
Wir sind ja gerade auch drauf gekommen, dass es eigentlich gar keine klassische Plattform ist. Wir stellen ja nicht irgendeine Organisation, stellt sich vor.
Ich bin ja nicht Vertreter für irgendeine Organisation, sondern genau. Wir wollen einfach ein bisschen mehr über dieses Thema reden, das ja überall in den Medien war und jetzt vielleicht auch wieder kommt.
Ganz genau. Wir haben ja gesagt, es passt eigentlich am besten nur in die Plattform rein, weil wir hier auch wirklich viel Zeit haben zum Quatschen und wir sind auch vorher schon drauf gekommen, dass wir wahrscheinlich das ganze komplette Thema sowieso nicht unterbringen werden. Weil es wirklich ein ziemlich komplexes Thema ist. Jetzt aber mal, um gleich mal drauf zu kommen, als Anfang März dieses Jahr dieses 30-minütige Video erschienen ist, sind wir drüber irgendwie ins Gespräch gekommen und zum Entschluss, dass wir darüber auf jeden Fall was hier im Radio machen sollten. Was sich unsere Zuhörer jetzt aber sicher als erstmal fragen, welcher Hintergründe, Referenzen, welchen Bezug oder welches Wissen hast eigentlich du zu diesem Thema?
Also zu Kony selber wahrscheinlich nicht mehr als viele andere und ich habe mich da auf jeden Fall ein bisschen eingelesen, aber der eigentliche Bezug und warum wir auch darauf gekommen sind, dass ich vielleicht ein bisschen was dazu erzähle, ist, dass ich durch diese Gegend schon gefahren bin und es ist so, dass das Thema relativ komplex ist und auch ja Invisible Children sehr in die Kritik geraten ist mit dieser Aktion, obwohl sie eigentlich was Positives bewirken will, weil sie bestimmte Dinge verzerrt oder falsch darstellt. Und um das Ganze eigentlich verstehen zu können, muss man ein bisschen die Hintergründe kennen, wie es dort aussieht, was dort für Interessen eine Rolle spielen und was da für Leute unterwegs sind und warum die das da überhaupt treiben können. Und das möchte ich ein bisschen mal so versuchen zu erklären.
Auf jeden Fall alles Punkte, auf die wir nachher zu sprechen kommen werden. Als erstes würde ich jetzt aber mal sagen, kommen wir jetzt mal ja mehr oder weniger grob auf Joseph Kony und die LRA zu sprechen. Sicher haben viele schon was drüber in den Nachrichten gehört oder sind eben über das Video im Internet gestolpert, aber ich glaube, dass davon nicht alle unbedingt wissen oder vielleicht sogar begriffen haben, was Kony und die LRA überhaupt ist und was sie verbrochen haben. Am besten wir fangen mit der Entstehung und an, ich nenne es jetzt mal, und ja, und deren Beweggründe. Was denkst du, beziehungsweise was weißt du darüber, wie die LRA entstanden ist? Ich schätze jetzt mal nicht, dass das mal eine gute Gruppe von Soldaten oder so war, die dann irgendwann böse geworden ist.
Also ich glaube, also wenn man die so ein bisschen nachrecherchiert, dann denke ich, Kony war einfach beeinflusst von einer sowas wie eine Sekte, die es in Norduganda gab und die dort aktiv war und einen Gottesstaat gründen wollte. Und seine Cousine hat diese Sekte geleitet. Das war Mitte der 80er Jahre, nachdem die ganzen, also man muss vielleicht ein bisschen früher ausholen, die ganzen afrikanischen Staaten sind ja vor 50 Jahren in die Unabhängigkeit entlassen worden. Und bei vielen, denke ich, konnte man beobachten, dass es für die Leute relativ schwer war, einen demokratischen Staat zu etablieren und auch zu führen, weil sie ja sehr wenig Erfahrung darüber hatten oder darum hatten und gleichzeitig es eben auch weiter Interesse vom Westen gab, irgendwelche Rohstoffe oder andere Dinge von den Ländern zu haben. Und ich glaube dann auch so ein bisschen, aufgrund von dessen, dass sie wenig Erfahrung hatten und alle noch so ihr Stammesdenken, sind eben nicht unbedingt so demokratische Staaten entstanden. Und es hat eben auch viele, das was wir als Diktaturen verstehen, gegeben. Und irgendwann sind eben die Diktaturen teilweise auch zusammengebrochen. Und so ist sowas auch in Norduganda gewesen. Und da gab es eben diese eine Heilsarmee, die dann eben einen Gottesstaat gründen wollte und da aber auch nicht erfolgreich mit war. Also die wurde dann niedergeschlagen und der Joseph Kony war quasi der letzte Rest. Die haben sich dann umbenannt in die Lord's Resistance Army und treiben da seit 87 sind die offiziellen Zahlen. Das ist ein Unwesen. Erst in Norduganda, im Südsudan und mittlerweile ist er im Nordkongo.
Genau, das ist ja auch so ein Punkt, den durch den das Video in die Kritik gekommen ist, was er dort gerade im ersten Teil eher so kommuniziert wurde, dass es die LRA eigentlich nur in Uganda ist, aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so und das auch nicht erst seit einem Jahr oder so, sondern wie ich gelesen habe, schon mittlerweile seit 2006 sind die mehr oder weniger aus Uganda schon raus und sind in die anderen Staaten mehr oder weniger übergesiedelt. Aber gerade auch das mit der Sekte, das du erwähnt hast, das hatte ich auch noch kurz was drüber gelesen, wie es heißt, ist er vom Heiligen Geist, hat er den Befehl bekommen, quasi diese LRA auch zu gründen und das sind, glaube ich, so seine Beweggründe dahinter.
Ja, vielleicht sollten wir auch noch sagen, was sie eigentlich machen und warum ich eigentlich den Namen auch schon seit Anfang von 2000 mir was sagt. Die Lord's Resistance Army ist vor allem dadurch aufgefallen, dass sie viele Kinder versucht hat, in ihre Reihen zu zwingen und das dann eben auch mit Gewalt. Und da gab es eben dieses große Phänomen, dass in dieser Gegend Anfang 2000 hat es angefangen und ich glaube so 2006 rum hatte es dann seinen Höhepunkt, dass die Kinder nicht mehr in den Dörfern geschlafen haben bei ihren Eltern, sondern in die größeren Städte abends gezogen sind und dort irgendwie in Turnhallen geschlafen haben. Anfangs auf der Straße, später hatten wir dann eben versucht, ihnen irgendeine Unterkunft zu geben, um eben nicht von den Rebellen gefangen zu werden. Und das ist eine Geschichte, die schon sehr, sehr lange in der Presse war auch. Und man muss auch dazu sagen, dass es zu dem Zeitpunkt früher, also nicht jetzt, nicht alleine die Lord's Resistance Army war, die Kindersoldaten genommen hat, sondern eben auch die damalige Armee von dem aktuellen Präsidenten Joseph Museveni. Und sie sind beide, also sowohl Kony als auch die offizielle Armee, sind und gab es Untersuchungen vom Internationalen Gerichtshof und es sind auch Menschenrechtsverletzungen geahndet worden. Also das ist, hat alles auch einen offiziellen Charakter und Kony wird, ich glaube sogar seit 2005 oder 2004, wird er offiziell auch gesucht und soll vor den Gerichtshof kommen.
Ja, ganz genau, gerade 2005 wurde die Anklage erhoben, da habe ich mir auch ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben. Also es ist gerade auch im ersten Teil des Videos, finde ich, ist es schon so eher dargestellt, dass es hauptsächlich wegen der Kinderarmee ist. Es sind aber natürlich auch noch ganz viele andere Punkte. Insgesamt sind es sogar 33 Anklagepunkte, wo unter anderem dabei ist vorsätzliches Töten, Versklavung, Zwangsprostitution, Vergewaltigung, Plünderung und Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Es ist also, wie gesagt, nicht nur ein großer Punkt mit der Kinderarmee, sondern es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Verbrechen, die da mit der LRA und Joseph Kony zu tun haben.
Würde ich noch kurz beschreiben, wie die Kampagne von Invisible Children überhaupt funktionieren soll und dann können wir uns vielleicht mal noch genauer mit den Details beschäftigen. Also sie haben eben dieses 30-minütige Video ins Netz gestellt und sie wollen mit dieser Kampagne Kony 2012, so heißt, so haben sie also die Kampagne genannt. Invisible Children ist eine Organisation, die sehr amerikanisch ist, natürlich auch in Amerika gegründet wurde und eben hauptsächlich in Uganda tätig ist und sich um diese Kindersoldaten kümmert. Kümmert ist relativ, also sie machen vor allem Marketing. Sie wollen auch mit diesem Video Kony berühmt machen und sie wollen eben so berühmt machen, dass viele Menschen auf der Welt sagen, das kann nicht sein und aktiv werden und quasi zu ihren Regierungen sagen, ihr müsst was tun. Und genau so soll eben auch diese Kampagne 2012 funktionieren. Sie haben also 20 Promis genommen und diese 20 Promis dazu gebracht, dass sie in ihren Fankreisen propagieren oder dieses Thema überhaupt voranbringen. Eine dieser Promis, das auf Twitter veröffentlicht hat, sind die Zahlen irrsinnig gestiegen. Ich glaube, sie haben innerhalb von 4 Tagen 60 Millionen Zugriffe auf das Video gehabt. Und wenn das also funktioniert, dann soll 12 Abgeordnete, die sie eben auch ausgewählt haben, dann wollen sie 12 Abgeordneten aus beiden politischen Lagern, in Amerika sind ja dieses Jahr noch Wahlen, dann wollen sie eben diese 12 Abgeordneten dazu bringen, dass sie diesen Druck der Öffentlichkeit umsetzen in aktive Taten und dass dadurch dann Kony wirklich gefangen wird.
Ja, ich habe auch zu dem Video noch gelesen. Es ist, glaube ich, sogar das erste Video, das innerhalb von 5 Tagen über 70 Millionen Aufrufe gebracht hat. Und mittlerweile, ich habe vorher gerade nochmal geguckt, also das sind aktuelle Zahlen, sind sie schon bei knapp 88 Millionen. Ich glaube, das ist auch eines der meistgeklicktesten Videos bei YouTube vor allem.
Bemerkenswert finde ich vor allem, das sind 30 Minuten. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das habe ich jetzt nicht mehr nachgelesen, aber YouTube zählt nicht nur einfach ein Klick, wenn man bloß kurz draufklickt, sondern man muss auch einen bestimmten Prozentsatz vom Film angeguckt haben, bevor man überhaupt dort als Zahl erscheint. Also das heißt, da haben wirklich viele Leute wirklich viel von diesem Video gesehen. Das finde ich so bemerkenswert, weil normalerweise sagt jedes Marketing 30 Minuten Video, das guckt sich keiner an.
Genau, ja, aber das ist auch jetzt zum Beispiel da so ein Kritikpunkt gewesen. Es ist halt nur eine halbe Stunde gewesen, man kann es dann aber auch nicht so detailliert machen, weil man wollte ja, dass möglichst viele es möglichst lange auch angucken und von der Aktion mitkriegen. Und wenn man da jetzt zu detailliert gleich am Anfang gewesen wäre, hätte es sein können, dass wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute das Video angucken. Was meinst du?
Ja, das denke ich auch.
Genau, deswegen, aber das ist auch so ein Kritikpunkt. Auf die Kritikpunkte kommen wir aber nachher nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Musikbreak und haben auch passend dazu ein bisschen Musik rausgesucht, die in die afroamerikanische Richtung geht. Ihr hört die Plattform auf der 102,6 bei Radio Free FM am Mikrofon. Heute Sabine und meine Wenigkeit, der Christian. Thema ist heute Kony 2012 die Organisation, die dahinter steckt, Invisible Children. Wir haben gerade schon über beides ein bisschen näher gesprochen, über die Lord Resistance Army, über Kony und auch über die über das Video haben wir schon ein bisschen über die Klickzahlen und so weiter gesprochen, wie bekannt das mittlerweile geworden ist. Was jetzt aber natürlich ziemlich wichtig ist, ist, dass wir mal auch ein bisschen auf Afrika allgemein zu sprechen kommen. Ich glaube nämlich nicht, dass man gerade hier in Deutschland zum Beispiel über 20, 30 Jahre lang quasi so eine Rebellengruppe führen könnte in der heutigen Zeit noch. Und da muss man natürlich auch mal verstehen, warum das in Afrika möglich ist. Da gibt es einfach auch mehrere Punkte dazu. Einer ist zum Beispiel der geografische. Für die meisten ist jetzt Afrika mehr oder weniger nur so ein schwarzer Fleck teilweise.
Genau, das ist ein schwarzer Fleck und das war auch ein bisschen meine Intention irgendwie mit dieser Kampagne, das war auch einer der großen Kritikpunkte, sieht Afrika mal wieder aus wie immer, also Katastrophen, alles läuft daneben und das ist ja klar, da funktioniert nichts und natürlich so, da kann sowas passieren. Es gibt auch einen wirklich schwarzen Fleck und das ist nämlich in der Mitte vom Kontinent. Es gibt auch überall Städte und auch überall Menschen, die vielleicht leben wie bei uns, auch manche, die viel reicher sind, manche, die sicherlich auch armer sind. Aber es gibt auch irgendwelche Sozialstrukturen, die funktionieren. Aber es gibt wirklich gerade in der Ecke gibt es wirklich noch eine Geschichte, die ich behaupten würde, das ist echt Anarchie. Und das ist aber nicht Uganda, das ist die Zentralafrikanische Republik und den Norden von damals oder früher Zaire kennen das viele noch heute. Heute heißt es Demokratische Republik Kongo. Ich habe das mit dem Zaire erwähnt, weil es gibt zwei Kongo. Es gibt Kongo Brazzaville und Kongo Democratic. Und das Kongo Democratic, das ist ein ziemlich, ziemlich großes Land, also es nimmt quasi so das ganze Herz von Afrika ein. Und nördlich von diesem Kongo Democratic, das eh ein riesengroßes Land ist, das quasi unkontrollierbar ist, zumindest in der heutigen Zeit, nördlich davon liegt die Zentralafrikanische Republik. Und auf der östlichen Seite davon liegt Uganda. Und dieses Dreiländereck, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Uganda und noch ein Stück nördlich davon ist der Sudan. Und in der Ecke spielt es und da ist wirklich so, dass es eigentlich keinen Staat mehr gibt. Im Sudan, um das mal alle vier Länder jetzt ein bisschen auseinanderzunehmen, im Sudan hat man ja dieses Jahr auch ziemlich viel gehört. Der Sudan ist ein großer Staat, der, ich glaube, 7-mal größer ist als die Bundesrepublik Deutschland. Und der nördliche Teil ist Wüste und die Leute sind Araber. Und im südlichen Teil sind Schwarze und sind meistens christlich. Und im südlichen Teil wächst auch viel und es hat Erdöl. Und genauso sieht es eben auch im Kongo aus. Also das ist ungefähr da dasselbe. Man geht davon aus, wenn man da irgendwo einen Baum umhält, haut, dann kommt auf jeden Fall Diamanten, Gold, Erdöl oder eins von den seltenen Erden, die man ja heute so braucht für die Handysproduktion, für die ganze Technologieproduktion. Und auch in der Zentralafrikanischen Republik gibt es seltene Erden. Und in Uganda gibt es Tourismus. Also es ist gerade so ein bisschen anders und die Uganda sind deswegen auch gerade im Moment sehr besorgt, weil diese Aktion da so ein Licht auf sie wirft, das sie eigentlich gar nicht haben möchten. Und sie sagen, bei uns ist das ja schon lang, ist er ja schon lang weg und er ist ja jetzt da in der Zentralafrikanischen Republik und im Nordkongo und wir möchten ja eigentlich, dass wir ein schönes Land haben, das wir herzeigen können. Und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Und deswegen sind vor allem die Offiziellen von Uganda nicht so sehr begeistert von dieser Aktion von Invisible Children. Ja, und nochmal zurückzukommen auf die geografische Lage oder auf die Lage da in dem Eck. In der Zentralafrikanischen Republik, da sind wir, also mein Partner und ich, vor 2002 durchgefahren. Und wir waren da die Ersten, die seit 12 Jahren da durchgefahren sind. Und ich habe seither immer wieder drauf geschaut, ob irgendjemand veröffentlicht, dass er da durchgefahren ist und man kann das an einer Hand abzählen. Es gibt dann noch ein paar Weise von Ärzte ohne Grenzen, die da ein kleines Projekt unterhalten, aber selbst die Leute von der katholischen Kirche sind oft schon Einheimische. Ich glaube, in Obu ganz draußen in der Zentralafrikanischen Republik gab es 2002 noch ein paar sehr, sehr alte Italiener. Aber sonst gibt es da so gut wie keine Weißen mehr. Der Hintergrund ist einfach der, dass in dem Land keine Infrastruktur mehr funktioniert. Es gibt eigentlich auch keine Staatsgewalt mehr, die irgendwas ordnet. Es gibt keine Bildung, keine Schulen. Es gibt noch ein bisschen Pisten und Straßen, die werden auch teilweise gemacht. Wenn man irgendwo was hintransportieren muss, meistens wenn es dann irgendwelche Fabriken sind, wie eine Zuckerfabrik oder so, dann machen die ihre Straße. Oder wenn es einen Holzabbau gibt, dann machen die auch eine Straße. Aber es gibt eben nichts mehr so Geordnetes wie bei uns. Der Staat findet eigentlich hauptsächlich in der Hauptstadt statt, in Bangui. Und außerhalb hat man eigentlich relativ wenig Staatsgewalt. Es gab schon noch was, also wir sind durchgefahren, weil wir unbedingt von der Westküste, also von oben, von Norden kommend, an die Ostküste wollten und nicht einen großen Umweg fahren. Und wir wollten natürlich auch wissen, wie es da aussieht. Und wir sind in Bangui in der Hauptstadt gesessen und haben uns versucht zu erkundigen bei vielen Hilfsorganisationen. Und es wusste von 7, 8, 9 Hilfsorganisationen niemand mehr, was da draußen 1000 Kilometer weiter eigentlich passiert. Da waren es von der Hauptstadt bis an die Grenze mit dem Südsudan sind es 1000 Kilometer. Und die einzigen, die noch ein bisschen was sagen konnten, waren die von Ärzte ohne Grenzen und die katholische Kirche. Und sonst niemand mehr. Also die katholische Kirche und Ärzte ohne Grenzen, die stehen per Funk in Verbindung mit den Leuten, die da draußen sind. Aber in vielen Gebieten der Zentralafrikanischen Republik fahren auch die nicht mehr mit dem Auto, sondern fliegen hin, wenn sie da noch ein Projekt haben, das sie betreuen müssen. Und das hängt auch immer, ist auch immer sehr zeitlich sehr unterschiedlich. Es kann sein, es ist mal ein paar Monate stabil und es passiert nichts. Es kann aber auch sein, das ist gerade total unruhig und da wurde gerade wieder jemand überfallen und dann fährt eben auch wieder niemand. Und die Rebellen kommen meistens von oben. Es gibt da auch so Vermutungen, dass es auch diese Janjaweeds sind, die da im Sudan ihr Unwesen treiben. Und wenn man da eine Weile unterwegs ist und sich das alles anhört, hat man immer den Eindruck, dass es schon alles ein bisschen mit Interessen an den Bodenschätzen zu tun hat. Also dass eben jeder versucht, da noch rechtzeitig seine Machtpositionen zu sichern, um, wenn sich dann da mal was etabliert, das auch mit ausbeuten zu können. Und das ist eben eine sehr reiche Gegend. Da gibt es auch Studien darüber, dass es meistens so ist, dass den Ländern, die sehr reich sind und unterentwickelt sind, ihre Reichtum gar nichts direkt bringt, sondern eben eher diese Instabilität, weil alle außenstehenden Länder, alle Länder außenrum und auch wir vom Westen eben versuchen, unsere Interessen da wahrzunehmen. Und dann wird halt mit Einzelnen verhandelt und insgesamt kommen die aber dann nicht dazu, ihren Staat mal aufzubauen. Und gerade das Beispiel nochmal zurück, wo wir dann da rausgefahren sind, sind wir auch ganz draußen auf einen Zollposten gestoßen, den es da auch noch gab. Aber dieser Zollposten hatte Also in der Zentralafrikanischen Republik überall werden keine Zoll- oder Polizisten mehr bezahlt. Da müssen die lokalen Bevölkerung, die vorbeikommt, wenn sie am Brüsten vorbei wollen, müssen die was bezahlen. Also sie zahlen dann quasi für ihre lokale Sicherheit. Und dieser Zollpost und überall in der Zentralafrikanischen Republik haben diese Posten mal Solar gehabt, um ihre Funkgeräte und sowas zu betreiben. Und draußen, nach 1000 Kilometer auf irgendwelchen Fahrradpisten oder so, kommt man dann also an so einen Zollposten an. Und es hat wirklich jemand und er sitzt da wirklich und wälzt seine Bücher und macht einen Stempel rein. Und wenn man aber dann vor die Tür guckt, dann sieht man, dass die Solarzellen kaputt sind. Sprich, also er hat auch keinen Funk mehr gehabt, weil Batterien gibt es da draußen auch nicht. Und das heißt, da hatten wir damals schon 2002 so ein bisschen gesagt, naja, wenn hier jemand mal 100 Kilometer Zentralafrikanische Republik übernehmen will, dann kann er das machen, ohne dass es in der Hauptstadt jemand merkt. Es interessiert auch keinen mehr, weil die bleiben eh in der Hauptstadt. Und Joseph Kony hat damals noch sein Unwesen im Südsudan getrieben und in Norduganda hat man uns auch gewarnt, dass es da irgendwelche Übergriffe geben würde. Und wir hatten ein Glück und ein ziemlich gutes Zeitfenster erwischt und sind genau da durchgefahren, wo es ruhig war. Und für mich war das eigentlich nur folgerichtig, dass er dann 2006 gab es so ein bisschen Verhandlungen mit ihm. Da wollten wir das versuchen, jetzt nicht mit dem Internationalen Gerichtshof zu lösen, sondern man wollte einfach, dass die ihre Waffen niederlegen. Und dann hatten sie ihm eigentlich zugesichert, dass er nicht ausliefern. Und er hat da zwar noch Verhandlungen gemacht, hat sich dann aber die Verhandlungen platzen lassen und hat sich dann daraufhin genau in diese Ecke, wo wir gesagt haben, ja, da kann man ja mal annektieren, und genau dahin hat er sich zurückgezogen. Und das finde ich halt, also wenn man das selber ein bisschen so gesehen hat, sehr dramatisch, weil da leben ganz normale Leute, die haben kleine Dörfer, da hat es auch eine kleine Kirche, die leben von dem, was sie anbauen am Feld und verkaufen das an kleinen Märkten zwischen den Dörfern. Und das ist eigentlich unvorstellbar, was in dieser Gegend passiert, wenn da einer mit vielen Waffen vorbeikommt. Der wird innerhalb kürzester Zeit da das Sagen haben. Und da er das mit sehr repressiver Gewalt macht, sind die Leute dem dort eigentlich schutzlos ausgeliefert. Also in Uganda, denke ich, war das noch besser. Da gab es eine Armee, die zwar auch mit denselben Mitteln gekämpft hat, aber zumindest versucht hat, irgendwas zu bekämpfen. Und ich glaube, in der Zentralafrikanischen Republik und im Nordkongo, da gibt es gar nichts mehr. Also da kann er quasi machen, was er will. Und deswegen finde ich eigentlich auch diese Kampagne prinzipiell okay, auch wenn sie bestimmte Sachen einfach falsch darstellen.
Denkst du jetzt, ist auch deswegen ein Problem, weil dieses Gebiet da unten so groß ist, dass sie einfach nicht quasi die Leute dazu haben, die sich dann noch darum kümmern und dann auch gerade gegen so eine, ich meine, die LRA ist jetzt auch nicht gerade eine kleine Organisation, was ich gelesen habe, sind mittlerweile 250 Soldaten oder mehr sogar in der LRA. Denkst du, ist es auch deswegen ein Problem, weil es einfach da unten so groß ist?
Ja, das ist sicherlich einig. Also es ist bestimmt natürlich das ein Grund, aber es ist nicht das eigentliche Problem, denke ich, weil diese ganze Region war mal erschlossen. Also von den Kolonialherren war sie erschlossen, auch mit starker Gewalt. Also gerade im Kongo war der belgische König. Es war eine belgische Kolonie und er war sehr bekannt dafür, dass er mit sehr brachialer Gewalt die Leute unterdrückt hat, mit Hände abhacken und dergleichen, also genau das, was Kony jetzt auch tut. Ich glaube eher, das ist ein Erbe auch noch so, dass die daher haben. Also, dass sie einfach noch nie geschafft haben, selber eine Infrastruktur aufzubauen und selber zu unterhalten und dass die Staaten selber in ihrem Stammesdenken verhaftet sind. Da ist es oft das Problem, dass wenn jemand Staatspräsident wird, dass er dann seinen Stamm bevorzugt und den anderen Stamm eben nicht. Der ist ihm dann auch nicht wichtig, sondern eben nur der Stamm, aus dem er stammt. Und ich glaube einfach, die Dinge, die man vor 50 Jahren den Staaten übergeben hat, hatten eine bestimmte Struktur und einen bestimmten Umgang und sie haben aber bis heute in bestimmten Ecken, nicht alle, aber in bestimmten Ecken noch nicht geschafft, diese Struktur einfach wieder aufrechtzuerhalten oder eine eigene zu schaffen. Und ich glaube, es Wenn die wollten, dann wäre das dann nicht das Problem, weil der Boden ist reich und man könnte es aufbauen. Mit unserer Logik wird es wahrscheinlich gehen, aber es ist eben auch unser Wissen um Sozialstrukturen und um demokratische Strukturen, wie man sowas machen kann. Und ich glaube, diese Erfahrung gibt es halt da teilweise noch nicht und das wird auch bestimmt noch lange dauern, bis sich da irgendwas etabliert und die Leute dort eine Sozial- und Staatsstruktur haben, die ihnen Frieden gibt.
Ja, für die heutige Plattform speziell Sounds aus Afrika, das gerade eben war Ebo Taylor mit Nusunakwan und davor haben wir gehört Jamie Cullum über Afrika in seinem Stück If I Rule the World.
Ihr seid bei der Plattform bei Radio Free FM. Heutiges Thema ist 2012, die LRA, Invisible Children und auch Afrika allgemein. Wir haben auch gerade über Afrika, gerade über das Geografische gesprochen, wo die LRA mittlerweile zugange ist. Was ich jetzt auch noch ziemlich interessant finde, ist, Kony und die LRA herrscht seit jetzt über 30 Jahren schon dort unten, wenn auch nicht alleine. Sonst hört man jetzt von Afrika in den Nachrichten meistens nur, wenn es irgendwie viel geregnet hat oder wenn es eine lange Zeit gar nicht geregnet hat. Sabine, was meinst du, wieso kommt die Kampagne jetzt plötzlich? Und denkst du, es hätte vor 10 Jahren nicht auch schon so stattfinden können, dass man so darauf aufmerksam macht?
Also warum die jetzt ausgerechnet kommt, kann man natürlich nur vermuten, weil ich auch gleich eine sagen. Vor 10 Jahren hätten wir es sicherlich nicht so bekannt machen können, weil über diese ganzen Social Web 2.0 Geschichten kann man das so auch überhaupt verbreiten oder erreicht das auch noch so viele Leute? Natürlich ist auch die Frage, ist das nicht so schnelllebig, dass man es heute Morgen schon wieder vergessen hat? Nochmal zurück zu der Frage, warum das dann jetzt ungefähr kommt. Zum einen ist Invisible Children eine relativ junge Organisation. Ich glaube, die haben sich 2004 gegründet und ich glaube, man braucht ja auch ein paar Jahre, um überhaupt auf die Ideen, wie man sowas machen kann, wie man sowas umsetzen kann und die Durchsetzungskraft zu erreichen. Denke ich, kommt mit 6 Jahren oder so, 7 Jahren ungefähr hin. Vielleicht hätten sie es auch ein bisschen früher machen können. Der zweite Punkt ist, dass dieses ganze Eck auch noch doppelt sehr unruhig war, weil ja der Sudan im Bürgerkrieg sich befunden hat. Also Süd- und Nordsudan waren schon seit 2000, glaube ich, in Verhandlungsgesprächen über den Frieden. Und erst 2012 war jetzt das Referendum, wo der Südsudan entschieden hat, dass er selbstständig wird. Und erst mit der Etablierung eines selbstständigen Staates sind die jetzt souverän und können sicherlich auch in der Gegend mitreden und können auch noch mehr sagen, okay, sowas wie Kony möchten wir hier nicht haben. Dazu muss ich auch sagen, dass der Südsudan wirklich, ich habe das erlebt beim Durchfahren schon 2002 unter der damaligen Rebellenregierung SPLA und SPLM, Sudan People Liberation Movement, eine funktionierende Infrastruktur hatte. Da gab es wirklich District Commissioner und waren sehr gut hierarchisch organisiert und wer da durchfahren wollte, brauchte Genehmigungen und das hat alles, es war zwar manchmal sehr kommunistisch angehaucht und teilweise wussten die auch noch nicht so richtig, wie man mit Touristen umgeht, aber man hatte schon den Eindruck, dass es da eine Staatsgewalt gibt. Und ich denke, durch das, dass der Bürgerkrieg jetzt da beendet ist und die jetzt ein souveräner Staat sind, ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Status in der Ecke. Norduganda hat sich, glaube ich, auch ein bisschen konsolidiert zurzeit. Das ist natürlich fraglich, warum man dann jetzt da ein Video machen muss und behaupten muss, er ist immer noch in Uganda. Ich denke, da haben sie wahrscheinlich, weil diese Turnhallen-Sachen, dass die Kinder eben in die Turnhallen geflüchtet sind, das gab es eben in Uganda, da gibt es eben noch eine Infrastruktur, da gibt es auch Städte, die Turnhallen zur Verfügung stellen können, wo die Kinder schlafen können. Überhaupt dieses Wissen über das, was da, wie es passiert und was genau abläuft, denke ich, in Uganda dann viel besser. Und da sich das jetzt so konsolidiert hat, kann man natürlich auch eher wieder hingehen und darüber berichten, weil in den Nordkongo und in die Zentralafrikanische Republik geht niemand. Also da kann auch gar niemand recherchieren. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das jetzt auftaucht. Auf der anderen Seite gibt es dann noch ganz andere Dinge und das wird eben auch zum Kritikpunkt an Invisible Children. Die sagen nämlich, die Kritiker, dass die nützliche Idioten sind, weil sie eigentlich mit dieser Kampagne nur westlichen Interessen in die Hände spielen. Also wenn sie jetzt den Amerikanern sagen, ihr müsst da was tun, ihr müsst Kony fangen, ihr müsst da reingehen, geben sie eigentlich Amerika einen Vorwand, in Staaten, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen haben, Armee reinzuschicken. Und es ist wohl auch schon, aber allerdings schon vor der Kampagne, so gewesen, dass es 100 Militärberater von Amerika in Uganda gibt, die angeblich nach Kony suchen. Dazu muss man auch noch wissen, dass seit 4, 5, 6 Jahren die Chinesen sehr stark in Afrika sind, während die Entwicklungshilfe von den Westländern immer so aussah, dass man da lange Jahre Erfahrung gemacht hat. Am Anfang hat man Geld gegeben, dann hat es nicht funktioniert, es gab Korruption, das Geld wurde zweckentfremdet und man ist jetzt langsam über die letzten Jahre endlich mal so weit gekommen, dass man an Entwicklungshilfegelder auch Fragen knüpft, also Fragen nach sogenannter Good Governance. Das haben jetzt die Chinesen in den letzten Jahren wieder untergraben, indem sie einfach gesagt haben, wir betrachten euch als Wirtschaftspartner, ihr verkauft uns was und wir geben euch das, was ihr wollt dafür. Also das heißt, wir kriegen Fischereirechte, wir bauen euch dafür Straßen, wir kriegen Erdöl, wir bauen euch dafür woanders noch eine Straße. Und das hat eben die Chinesen auf dem Kontinent sehr stark gemacht, weil die eben nicht nach solchen Dingen gefragt haben wie Good Governance oder keine Korruption. Und deshalb haben die Chinesen da ziemlich einen Boden gut gemacht und haben eigentlich an vielen Ölquellen und vielen Minen und sonst was inzwischen den Finger drauf. Und deswegen ist der Westen da sehr im Nachtreffen. Und da sagen natürlich viele, diese Kampagne spielt eigentlich genau dem Westen, gibt uns Vorwand, dort einzumarschieren. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum sie jetzt auftaucht, wobei ich das nicht unbedingt glaube.
Ja, also wie du selber schon gesagt hast, die Kampagne steht schon ziemlich auch in der Kritik. Andererseits wird sie natürlich auch sehr gelobt. Wieso sie aber auch in der Kritik steht, ist auch, weil es, wie du auch schon ein bisschen erwähnt hast, das Ganze da unten ziemlich einfach dargestellt ist, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass man es einem breiten Publikum einfach irgendwie so weit näher bringen muss, dass man einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, da nicht so ganz ins Detail gehen kann, weil dann wäre es wahrscheinlich eine Stunden-Doku geworden und nicht nur so eine halbe Stunde. Was auch aber in der Kritik stand, war zum Beispiel, dass Jason Russell, der Invisible Children mitgegründet hat oder zumindest der Gründer auch ist, auch sein Kind in dem Video drin hatte. Wie fandest du das?
Ja, das fand ich jetzt auch nicht so glücklich, dass man da irgendwie sein eigenes Kind will. Der kann sich ja nicht wehren, ob er jetzt da abgelichtet wird und 70 Millionen Leute gezeigt wird. Ja, das ist, denke ich, eine Geschichte, die kann man auch kritisieren.
Das ist auf jeden Fall auch definitiv dieser Punkt, dass es einfach sehr, sehr, sehr emotional einfach dargestellt ist. Ansonsten zur Kampagne selbst, beziehungsweise zu Invisible Children. Invisible Children ist ja jetzt nicht dafür da, dass sie, wie soll ich es jetzt sagen, wir haben es uns so notiert, dass sie auch ihr Geld, das sie quasi mit diesen Action-Kits und so weiter, die sie ja auch vertreiben für diese Cover the Night-Aktionen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, das Geld, das sie quasi auch einnehmen, dass das aber eher für Marketing und für Lobbyarbeit da ist.
Ja, das ist eben auch einer von den großen Kritikpunkten. Hat auch was mit der Entwicklung zu tun, wenn man jetzt mal so die letzten Jahre anguckt, dann haben sich die Entwicklungshilfeorganisationen meistens dazu committed, dass sie immer drauf schauen und auch das im Marketing machen, dass immer ein großer Teil vom Geld direkt bei den Leuten ankommt. Und das war quasi so als Qualitätssiegel inzwischen etabliert, auch vor allem auch in unseren Köpfen und den Leuten, die irgendwas spenden. Man wollte immer wissen, ja, wie viel Prozent vom Geld kommt denn jetzt wirklich da an? Und bei Invisible Children ist das eben genau nicht. Also die machen eben mindestens 30% nur Marketing. Wobei immer den Kritikpunkt finde ich jetzt eigentlich ein bisschen blöd, weil wenn man die Zielsetzung von Invisible Children anguckt, dann steht bei den Zielsetzungen eben genau drin, sie möchten eigentlich die Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten. Da stand erstmal nirgendwo was drin, dass sie was für die Kinder vor Ort machen wollen, sondern sie wollen dieses Problem Kindersoldaten bekannter machen. Und ich meine, das muss man eben mit Marketing machen. Sie haben wohl auch ein paar Projekte und eins finde ich ganz gut. Sie haben nämlich diesen LRA-Radar eingeführt, also wo sie quasi über eine Webseite gucken, wo gibt's gerade welche Übergriffe und man kann dann eben genau schauen, wie sich die LRA bewegt. Kann man von uns aus im Internet nachgucken, wo jetzt gerade wieder Übergriffe waren und kann dadurch auch so ein bisschen monitoren, wer denn jetzt vielleicht als nächstes Opfer sein könnte und versucht dann eben, in Uganda hat das wohl funktioniert, da haben sie darüber auch mit Unterstützung von Radio ein Frühwarnsystem eingerichtet. Wenn jemand in einem anderen Dorf die Rebellen gesehen hat, dann haben sie eben per Funk Bescheid gesagt und dann hat man das übers Radio verbreitet und die Leute sind geflüchtet. Und da in der Richtung haben sie schon ein bisschen was gemacht, aber ganz wenig in Nachsorge. Und ich finde es jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, weil eben das Ziel ist, make him famous, also mach Kony berühmt, sodass hier was passiert und nicht da unten. Also es ist ein ganz anderer Ansatz irgendwie.
Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal kurz einen Musikbreak. Wir haben jetzt auch schon wieder kurz vor fünf, mehr 12:05. Es ist schon, die Zeit vergeht in der Plattform immer wie im Flug. Und nach dem Song machen wir dann nochmal einen kurzen Take. Wir sind in den letzten Atemzügen der Plattform am heutigen Donnerstagnachmittag mit Sabine und mir, dem Christian, am Mikrofon. Wir sprechen über Kony 2012, die LRA und Invisible Children. Als letztes können wir eigentlich jetzt nur noch in den letzten Minuten auf die Erfolge zu sprechen kommen, die das Video vielleicht schon verbucht hat. Welche siehst denn du da, Sabine, schon?
Ja, also zuerst mal finde ich das reichlich faszinierend, dass man mit einem 30-minütigen Video so einen Marketing-Erfolg haben kann. Also das finde ich extrem faszinierend. Und was ich auch extrem faszinierend fand, war dieses Commitment, also sich zu so einem Statement herzugeben, bis Ende 2012 wird er gefasst und also sowas klar Messbares, das aber gar nicht in ihrem Machtbereich direkt liegt, sich zu committen, das finde ich schon extrem. Und da muss ich sagen, da sind sie schon sehr mutig und die Frage wird halt sein, sind die extrem naiv oder wissen sie was wir nicht wissen? Gibt es da Dinge, dass auch Leute, sind sie sehr, sehr gut informiert, wissen die, dass der schon gejagt wird? Da passt vielleicht auch ein bisschen dazu. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Ankläger vom Internationalen Gerichtshof und der geht auch davon aus, dass er dieses Jahr noch gefasst wird. Die Afrikanische Union hat sich wieder zusammengetan, um Kony zu jagen. Also sie hatten ihn schon vorher im Visier. Dann gab es eben 2006 die Verhandlungen, wo man eben versucht hat, das anderweitig beizulegen, ohne die Beteiligung vom Internationalen Gerichtshof und ihn einfach dazu zu bringen, die Waffen niederzulegen, weil ja eigentlich allen am besten mitgedient. Da war danach lange Ruhe, keiner hat sich so richtig verantwortlich gefühlt, aber jetzt ist es wohl so, dass eben die Afrikanische Union wieder ihn auf Budget bereitgestellt hat, ihn zu jagen. Und die Amerikaner haben, wie gesagt, ihre 100 Leute da sitzen und werden ihn jagen. Also ich glaube, das sind schon so... Und was eben auch noch, finde ich, so ein Erfolg wäre, wenn er dann wirklich Ende des Jahres gefasst werden würde, ist das ja schon ein Zeichen an andere, die irgendwelche derartigen großen Menschenrechtsverletzungen machen. Allerdings birgt es natürlich auch die Gefahr, da gab es auch einen guten Artikel, ich glaube in der Süddeutschen drüber, über diese Massenhetze, die da passiert. Diesmal wird natürlich ein Böser gejagt, aber kann ja schnell in was anderes umgeben. Also sehr, sehr kritisch natürlich auch zu betrachten.
Was sagt so dein Bauchgefühl, Sabine? Denkst du, es wird klappen? Werden sie ihn fassen?
Ich bin da völlig gespannt, ich habe echt keine Ahnung. Also kann gut sein, man muss das jetzt mal die nächsten Monate noch beobachten. Also man kann wirklich immer viel über die Presse lesen in verschiedenen Sprachen, vor allem Englisch, Französisch. Wenn man da gut recherchiert oder wenn man einfach mal ein bisschen googelt und so, findet man viele Zeitungsartikel und kann auch eigentlich immer sehr gut verfolgen, was da umgemacht wird. Allerdings, es kommt eben selten so in den normalen Zeitungen oder auch so geballt, dass wir es hier wahrnehmen. Und da muss man dann schon mal selber Eigeninitiative zeigen und das dann verfolgen. Und ich werde es auf jeden Fall tun.
Als Allerletztes dann noch ein Anlass, weswegen wir auch die Plattform erst auf den heutigen Donnerstag gelegt haben. Wir haben heute den 19. April, morgen ist der 20. April und da findet nochmal eine Aktion statt, die gerade dieses Make Him Famous nochmal extra unterstützen soll. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, sie wollen quasi das Internet verlassen und in die reale Welt gehen. Also sie wollen, dass die Leute Plakate aufhängen in den Straßen und dazu kann man so ein Kit bei ihnen kaufen und das ist eben der nächste Kritikpunkt gewesen. Also man muss aber auch nicht dieses Kit kaufen, es gibt auch Plakate zum Download, die kann man sich einfach ausdrucken und wer eben Invisible Children selber kritisch findet, kann ja auch vielen anderen Organisationen, die da unten tätig sind, spenden. Ich mache es zum Beispiel immer für Ärzte ohne Grenzen, war für mich auf dieser Reise, wo wir da waren, weil wir ja sehr extreme Gegenden bereist waren, waren für mich Ärzte ohne Grenzen neben der katholischen Kirche immer die einzigen, die noch ganz weit draußen vor Ort waren. Manchmal war noch World Vision da, aber Ärzte ohne Grenzen war wirklich immer da.
Als allerletzte Frage, denkst du, wir werden in Ulm auch einige Plakate zu sehen bekommen?
Ich werde eins aufhängen.
Also haben wir auf jeden Fall eins hier in Ulm. Das auf alle Fälle. Gut, danke Sabine, dass du da warst, für die ganzen Hintergrundinfos auch und für die vielen, vielen Antworten. Das war die Plattform auf der 102,6. Am Mikrofon gegenüber von mir Sabine Fratzke. Meine Wenigkeit heißt Christian Hütter. An der Technik war Dennis Weinberger sowie Eli. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt dran auf der 102,6. Ciao.
Tschüss. We'll be right back.